Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk hier auf der Wüstenwelle 96,6. Am Mikrofon Ulrich Hägele. Heute sitzen wir nicht in unserem Studio im Brechtbau, sondern im Pop-Up-Store Eckstein der Uni in der Langen Gasse. Unser Thema Blackout, wie bereiten wir uns vor? Dazu haben wir 4 ExpertInnen eingeladen. Laura Midlewski, sie studierte Psychologie im Bachelor sowie Medienwissenschaft im Master. Außerdem schreibt sie ihre Doktorarbeit über die digitale Auszeit. Neben ihr sitzt David Burkhardt. Er ist im Hauptberuf Mediziningenieur am Zentrum für integrative Neurowissenschaft hier an der Uni. Nebenher arbeitet er ehrenamtlich als Zugführer beim Technischen Hilfswerk THW in Rottenburg. Im Juli 2021 hat er nach dem Hochwasser im Ahrtal dort mit seiner Mannschaft 2 Wochen lang ausgeholfen und die Menschen quasi gerettet, wie man so sagen kann. Friedrich Gabel ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Internationalen Zentrum für Ethik in den Wissenschaften, IZEW, und dort Teamleiter im Bereich Ethik im Bevölkerungsschutz. Der 4. in unserer Runde ist Felix Bessler, Abteilungsleiter strategische Planung, technische Führungskraft Strom bei den Tübinger Stadtwerken. Ich darf Sie, euch alle ganz herzlich hier begrüßen.
Moin.
Hallo.
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 Am 13. Dezember 2024 gab es in weiten Teilen des Tübinger Stadtgebiets vormittags gegen 11.50 Uhr einen Stromausfall. Ich saß gerade zu Hause in der Uhlandstraße in einer Online-Konferenz. Zack, und der Monitor war schwarz. Mein Festnetzanschluss und natürlich auch das Internet, alles war weg. Als ich auf die Straße trat, konnte ich sehen, dass im Kaufhaus Zinser alle Lichter ausgegangen waren. Felix Wessel, du bist Elektroingenieur im Bereich Netze bei den Stadtwerken. Wie hast du diesen Tag wahrgenommen?
Ich war da tatsächlich auch im Homeoffice, also mir ging es da nicht anders als dir. Bei mir war dann auch kurzzeitig arbeiten nicht mehr möglich. Grundsätzlich bei so einer Störung, um die es sich hier ja handelt, versuchen die Kollegen vom Technischen Service natürlich so schnell wie möglich die Störung zu lokalisieren, um dann möglichst schnell den Strom wieder herzustellen. Also entweder durch Umschaltungen, wenn das möglich ist, das ist in den meisten Fällen zum Glück möglich, oder eben indem man die Fehlerstelle identifiziert und dann möglichst schnell repariert.
Was war denn da der konkrete Anlass, dass dieser Stromausfall stattgefunden hat?
In dem Fall gab es ein defektes Kabel, das heißt ein Kabelschaden. Der hat eine Störung ausgelöst und diese Störung hat eine Folgestörung wiederum ausgelöst. Und so ist dann dieser relativ große Stromausfall entstanden.
Ich habe gesehen, weil wir dann mit dem Auto weggefahren sind, die Deutsche Bahn war nicht davon betroffen. Ist das richtig?
Die Bahn hat ihr eigenes Netz, genau, das ist richtig.
Sehr gut. Es gab ja dann am 28. und 29. April 2025 auf der Iberischen Halbinsel in Spanien und Portugal einen kompletten Stromausfall, der teilweise 16 Stunden dauerte und einen riesigen Schaden verursachte. Alle Räder standen still, Flugzeuge, Metros, Bahnen, die Kühlketten in der Lebensmittelindustrie waren betroffen. Alle Fabriken ohne Notstromaggregate mussten ihre Produktion einstellen. 4 Atomkraftwerke führten eine Schnellabschaltung durch. Telefon, Mobilfunk, Internet, Fernsehen, alles außer Funktion. David Burkhardt, du bist Zugführer beim Technischen Hilfswerk. Angenommen, wir wären in Tübingen 16 Stunden lang ohne Strom. Welchen Notfallplan hätte das THW dafür?
Ja, das ist eine gute Frage. Also an der Stelle lohnt es sich, glaube ich, zuallererst mal kurz aufzudröseln. Der Bevölkerungsschutz, wo sind da überhaupt die Zuständigkeiten? In Deutschland verbirgt sich hinter diesem Begriff Bevölkerungsschutz einmal der Katastrophenschutz und die örtliche Gefahrenabwehr, das ist die Zuständigkeit der Länder. Da fällt so klassischerweise alles rein, was man kennt, die Feuerwehr, die Sanitätsdienste. Und es gibt die Zuständigkeit des Bundes, das ist ganz konkret der Zivilschutz. Dort findet sich auch das THW als Bundesbehörde wieder. Das heißt also, in so einem größeren Stromausfall, nennen wir es mal Blackout hier in Tübingen, würde ganz klassisch wahrscheinlich erstmal die ersten Notrufe bei der integrierten Leitstelle hier in Derending und hier ganz in der Nähe im Stadtgraben.
Ja, wenn aber das Telefon immer funktioniert, wie soll ich dann Notrufe absetzen?
Genau, also Handymasten funktionieren meistens noch einen Tick weit länger als das reguläre Stromnetz. Da gibt es noch einen gewissen Puffer. Ansonsten kann man die Leitstellen auch tatsächlich in persona aufsuchen. Und dann würde vermutlich erstmal die örtliche Gefahrenabwehr, die Maschinerie anlaufen. Es würde der Krisenstab hier im Landratsamt zusammenkommen. Und wenn dann an irgendeinem Punkt die örtliche Gefahrenabwehr, sprich die Feuerwehr, entscheidet, das ist zu groß, hier wollen und brauchen wir Unterstützung, dann würde das THW im Rahmen der Amtshilfe angefordert werden. Und genau für solche Lagen verfügt das THW auch über spezielle Ausrüstung, vereinfacht gesagt Notstromaggregate.
Okay. Also vereinfacht gesagt, man kann die Feuerwehr, die Polizei anrufen, hoffen, dass man jemand erreicht. Dann gibt es einen Krisenstab möglicherweise im Landratsamt, also nicht bei der Stadt, sondern im Landratsamt, ist das richtig? Und die entscheiden dann, wie das weitere Vorgehen verlaufen
genau,
soll.
Genau, also das ist abhängig von der Größe der Lage. Der tritt natürlich nicht unmittelbar zusammen. Da wird vorerst auch auf Ebene der integrierten Leitstelle erstmal einiges passieren. Aber wenn wir wirklich von so einem großflächigen Stromausfall, das Beispiel Iberische Halbinsel, 16 Stunden nehmen, dann würde da zu einem gewissen Punkt garantiert auch im Landratsamt der Krisenstab hochgefahren werden.
Ihr seid ja alle ehrenamtlich, ihr arbeitet tagsüber im Büro, wie viele Feuerwehrleute ja auch. Angenommen, das ganze Stromnetz ist weg, Telefonnetz, Handynetz auch. Wie kriegt ihr dann die Infos, dass ihr irgendwo kommen sollt und euch sammeln, um zu helfen? Das ist mir nicht klar.
Ja, sehr gute Frage. Gibt eine Antwort drauf. Das THW hat sich natürlich Gedanken darüber gemacht, genau. Wir für unseren Teil, also Dienststelle Rottenburg, hat das so gelöst, dass es ein internes Protokoll gibt, was im Falle eines Stromausfalls oder, ich möchte es konkreter beziffern, im Falle eines Kommunikationsverlustes greift. Das THW verfügt über einen internen Messenger-Dienst, ähnlich wie auch die Bundespolizei oder die Bundeswehr. Darüber kann man sich anpingen. Und wenn nach einer gewissen Laufzeit...
Ja, über dann Sprechfunk oder wie funktioniert das dann?
Über Handy tatsächlich erstmal und man kann sich dann gegenseitig anpingen. Und wenn dann aber kein Ping mehr zurückkommt, dann läuft sozusagen ein Countdown. Bei uns sind es 2 bis 3 Stunden. Wenn in dieser Zeit keine weitere Info gekommen oder kommt, dann fährt jede Einsatzkraft selbstständig die Dienststelle an und stellt Einsatzbereitschaft her.
In dem berühmten Roman Blackout von Mark Ellsberg kommt es nach Stromausfällen zu einer Art Kettenreaktion. Da fließt auch kein Gas mehr. Irgendwann mal kommen die Atomkraftwerke in Schwierigkeiten, da die Kühlkette der Reaktoren mangels Strom nicht mehr steuerbar ist. Einige Kritiker haben Ellsberg damals vorgeworfen, er würde Verschwörungsmythen produzieren. Friedrich Gabel, was würdest du als Wissenschaftsethiker dazu sagen?
So pauschal ist das super schwierig zu beantworten, aber also ich glaube, die Einschätzung, dass dann ganz viel passiert, die trifft auf jeden Fall zu. Also ich meine, wir reden über Strom. Wir reden über eine der zentralsten kritischen Infrastrukturen, also die Infrastrukturen, die wir brauchen, um den Staat als solches zu erhalten, die wir haben. Also neben der Trinkwasserversorgung ist das, glaube ich, mit der zentrale Player. Und selbst die Trinkwasserversorgung hängt ja an der Stromversorgung. Also und von daher, ich glaube, die Folgen sind immens. Gleichzeitig muss man aber eben auch schauen, was ist jetzt im Sinne einer Fiktion, eines Romans, auch im Sinne der Dramakurve wichtig und was ist in der Realität auch der Fall. Und ich glaube, wenn wir in die Realität schauen, dann sehen wir in ganz vielen Ereignissen erstmal eine erste Phase, die für uns als Einsatzkräfte typischerweise Chaosphase heißt. Da passiert erstmal ganz viel und keiner hat so richtig einen Überblick. Und so wird es uns als BürgerInnen auch gehen. Wir werden erstmal schauen, okay, jetzt ist der Strom weg. Und dann vergeht auch erstmal so eine halbe Stunde, wo man rausfindet, ist es jetzt eigentlich ein Problem bei mir oder ist es ein Problem, was größer ist? Und dann beginnt in der Regel erstmal so eine Phase, wo man sich unterstützt in der Gesellschaft, wo man merkt, hier ist eine Solidarität da, man will mit diesem Ereignis umgehen. Manchmal ist da auch durchaus ein bisschen Spaß dabei. Aha, was heißt denn das jetzt? Lasst uns doch mal überlegen, was das für uns bedeutet. Und dann in den Augenblicken, in denen man eben nicht mehr so richtig weiß, was man machen soll, in dem die Informationen fehlen, in dem aber auch sozusagen die eigenen Fähigkeiten fehlen, dann kann das natürlich kippen. Aber ohne jetzt zu viel schon vorwegzugreifen, da haben wir natürlich ganz viel in der Hand, wie wir uns aufstellen in der Gesellschaft. Aber grundsätzlich, ich glaube nicht, dass das eine Verschwörung ist, dass das ganz viele Folgen hat. Aber wir müssen natürlich auch so ein bisschen auf dem Boden bleiben und uns überlegen, wie funktionieren wir denn in der Gesellschaft?
Na, die Vorwürfe, er würde Verschwörungsmythen generieren, kamen natürlich von Menschen, die die Technik im Vordergrund hatten, die wahnsinnig auf die Technik vertraut haben. Ich kenne das auch von meiner Jugend, als ich im Gymnasium war. Unser Physiklehrer, der hat immer gesagt, die Atomkraft ist die sicherste Technologie, die wir haben. Da passiert nie was. Da war damals die Rede von Super-GAU. Alle 10.000 Jahre gibt es vielleicht sowas. Aber ein paar Jahre später war Harrisburg, dann 1986 Tschernobyl. Also seitdem ist, glaube ich, die Technikgläubigkeit nicht gerade gestiegen. Ich empfinde das schon ein Problem. Wie seht ihr das bei den Stadtwerken? Also rein von der Aufklärung her dieser Techniken. Habt ihr da einen Plan, dass ihr den Menschen nahebringt, wie sie mit Technik umgehen, dass sie auch keine Angst haben brauchen, dass sie aber schon eine gewisse Ehrfurcht vor Technik auch haben sollten?
Ja, wir versuchen natürlich an unterschiedlichen Stellen ein bisschen die Technik greifbar zu machen und zu vermitteln. Also wie funktioniert so ein Stromnetz? Was gehört denn da alles dazu? Was hängt denn alles am Stromnetz dran? Wurde schon angesprochen, die Wasserversorgung hängt dran, Tankstellen hängen dran. Also wenn kein Strom mehr da ist, kann ich auch nicht mehr tanken. Die Gasversorgung wird dann ein Problem. Es gibt keine Signalanlagen mehr. Also man versucht dann schon nach Möglichkeit und nach Interesse auch natürlich der Bevölkerung schon zu vermitteln, die Technik nahe zu bringen, damit man das auch ein bisschen einschätzen kann. Okay, hier haben wir eine Störung, 3 Häuser weiter brennt das Licht noch, dann vermutlich nicht so schlimm. Oder wenn es mal wirklich über Stunden weg ist, was dann vielleicht zu tun ist. Also da versuchen wir schon was zu tun, genau.
Habt ihr denn in den Stadtwerken selbst ein Notstromaggregat, das ihr auch bei den internen Abläufen, also bei eurem Job, netzunabhängig seid?
Ja, haben wir auf jeden Fall. Wir haben auch eine zentrale Leitstelle. Unsere Leitwarte, die ist auf jeden Fall redundant aufgebaut. Die hat auch einen Notstrom, den wir auch regelmäßig testen, weil das ist so eine Erfahrung aus der Praxis. Wenn man es nicht testet, dann funktioniert es im Zweifelsfall nicht. Und wir haben auch weitere Notstromaggregate, mit denen man zum Beispiel zumindest teilweise die Wasserversorgung aufrechterhalten kann. An zentralen Stellen kann man die dann hinfahren. Wenn wir jetzt dann über Tage oder noch länger reden.
Wie bringt man die dahin? Mit Tanker oder was?
Wir haben einen Tankwagen sozusagen und die haben natürlich.
Das ist der immer die Pflanzen, die Blumen gießt auf der Neckarbrücke?
Ich glaube nicht, nein.
Okay.
Genau, man stellt ihn
also auf. Für Trinkwasser quasi ein Tankwagen.
Nee, also um die Notstromaggregate zu betanken. Also ich stelle die Notstromaggregate an zentralen Stellen, damit die Wasserversorgung pumpen in der Regel funktioniert und muss die dann natürlich betanken, je länger der Stromausfall dauert.
Laura Mitlewski, du bist Medienwissenschaftlerin und promovierst zum Thema digitale Auszeit. Wenn du an einen möglichen Blackout denkst, so wie wir in Spanien einen hatten, haben wir uns zu sehr von der Technik und der Digitalisierung abhängig gemacht?
Ich denke, man kann schon sagen, dass wir als Gesellschaft sehr von digitalen Medien profitiert haben in den vergangenen Jahren, weiterhin natürlich davon profitieren. Und uns aber dabei natürlich auch eine gewisse Abhängigkeit begeben haben. Also wir als Individuen, aber auch als Gesellschaft. Ne? Wir hatten vorhin das Thema Infrastruktur. Ich denke tatsächlich, ja, man kann sagen, wir haben eine gewisse Abhängigkeit erreicht. Das sieht man daran, dass bei vielen Menschen eine sehr, sehr große Unruhe aufkommt, wenn digitale Medien denn mal nicht so funktionieren, wie sie es eigentlich sollten.
Wenn das Handy entladen ist erstmal und man das Ladegerät nicht findet, das ist der erste Schritt wahrscheinlich?
Das ist, ja genau, das ist wahrscheinlich erstmal der erste Schritt, wo beim einen oder anderen schon Unruhe aufkommen kann. Aber natürlich, man denkt dann beispielsweise daran, geht im Wald spazieren und merkt plötzlich, hoppla, ich habe keinen Akku mehr, ich habe kein Netz, ich kann nicht mehr navigieren. Das sind so diese Kleinigkeiten, an die wir uns als Menschen gewöhnt haben, die immer funktioniert haben mit digitalen Medien. Wir hatten mal diese Kernkompetenzen in uns. Ne? Das sind Kompetenzen wie Merkfähigkeit, Gedächtnisleistung, Aufmerksamkeit, aber eben auch soziale Interaktionen. Wir haben uns im Grunde in eine virtuelle Parallelwelt begeben, in der wir uns sehr, sehr wohlfühlen. Das ist eine Komfortzone. Und jetzt, wenn sie mal wegbricht, dann merken wir, wird es doch ziemlich unbequem, weil wir Dinge aufgegeben haben.
Du hast mal einen Selbstversuch gemacht vor ein paar Jahren, hast einen Monat lang aufs Handy verzichtet und auf Navigationsmittel beim Autofahren. Du hast mir damals erzählt, dass du dann am Wochenende völlig hilflos warst, also nicht völlig, aber einigermaßen hilflos, weil du den Weg zu deinen Eltern nicht mehr gefunden
genau.
hast.
Genau. Ich war gerade weggezogen von meinen Eltern. Das war ungefähr eine Strecke von 1,5 Stunden. Und ich gehöre tatsächlich zu der Generation, die seit es meinen Führerschein gibt, gibt es in irgendeiner Form TomTom oder Google Maps. Und ich habe dann vorher, ich habe mir noch so einen Falkatlas habe ich mir noch besorgt. Keine Ahnung, wie man das Ding bedient. Ne? Und plötzlich habe ich gemerkt, scheiße, da ist eine Straßensperrung. Und ich wusste nicht mehr, wie ich weiterkommen sollte. Habe dann tatsächlich ein bisschen länger gebraucht und bin mit ein bisschen zittrigen Knien dann aber am Ende doch angekommen.
Müsste es denn nicht immer auch einen Plan B geben? Also analoge Mittel zur Kommunikation und zum Beispiel zum Einkaufen auch?
Ja, also ich denke tatsächlich, dass wir besser beraten wären, wenn wir wieder gewisse analoge Redundanzen aufbauen würden. Ich will die digitalen Medien nicht verteufeln, aber ich will darauf hinweisen, dass wir uns zu sehr in die Abhängigkeit begeben haben und dass wir doch besser beraten wären, wenn wir zumindest wieder eine gewisse Selbstwirksamkeit auch erfahren könnten und auch geübt haben im Umgang mit fehlender Digitalisierung. Das heißt, dass wir einfach auch wieder ein gewisses Selbstbewusstsein entwickeln, auch in sozialen Interaktionen im Übrigen. Wir hatten vorhin das Beispiel, dass man sich ja in so Krisensituationen dann doch gerne auch zusammentut als Menschen. Wir sind soziale Wesen, wir brauchen die Gemeinschaft. Aber wir haben uns doch mehr und mehr in unsere eigenen virtuellen Räume zurückgezogen. Und das merkt man daran, wenn man beispielsweise Zug fährt. Also neulich bin ich Zug gefahren von Hamburg nach München und Überraschung, natürlich kamen wir mit 2 Stunden Verspätung an, aber diese 2 Stunden war sehr, sehr große Unruhe erstmal im Zug. Und da hat man doch gemerkt, dass der ein oder andere das Handy dann irgendwann weggelegt hat und sich mit seinem Nächsten irgendwie ausgetauscht hat, weil der Nächste in Krisensituationen doch die erste Ansprechperson auch ist.
Mhm. Friedrich, Ethik in den Wissenschaften, wie ist es mit den Redundanzen, mit den analogen Redundanzen? Arbeiten wir da nicht auch im Moment dagegen? Also ich stelle eben fest, dass in der Schweiz und in Dänemark bereits UKW abgeschaltet ist. Da kann man nur noch übers Internet Radio hören. Es gibt bei uns Bestrebungen, das Bargeld weitgehend aus dem Alltag zu eliminieren. Wie seht ihr das?
Es sind Entscheidungen, die wir treffen in der Gesellschaft. Es sind Entscheidungen, die wir hoffentlich in der Politik gut abwägen, warum wir bestimmte Sachen tun. Und es sind nicht selten Entscheidungen, die natürlich auf Geldfragen beruhen. Also sind wir bereit dazu, Geld zu investieren, um bestimmte Strukturen redundant aufrechtzuerhalten? Weil das ist natürlich ein Kernproblem. Um nochmal ein ganz anderes Beispiel. Während der Pandemie gab es diese große Diskussion über die Notkrankenhäuser, die überall abgebaut wurden. Ja, die kosten halt Geld. Wenn sie im Alltag nicht zur Anwendung kommen, wenn wir keinen Zweck dafür haben, wenn sie einfach nur dastehen, dann werden sie alt, sie verrosten. Und dann müssen wir uns irgendwas überlegen. Und da kommen diese Entscheidungen ins Spiel. Was sind wir bereit, eben noch zusätzlich zu investieren? Und der ganze Bevölkerungsschutzbereich, der kämpft natürlich extrem mit diesem Argument. Weil unser Job ist ja sozusagen, dass wir im besten Fall nie in den Einsatz gehen. Das wäre ja das Tollste, es passiert gar nichts. Und wir halten immer was vor für den Fall, dass dann doch mal was kippt. Und damit umzugehen ist halt sehr schwierig, weil das muss man rechtfertigen. Man muss rechtfertigen, warum man Geld für etwas ausgibt, was man im besten Fall nie braucht. Und das ist eben bei diesen Sachen, die, wie gerade gesagt wurde, das sind ja Sachen, die uns entgegenkommen, die uns abholen, die uns ganz vieles vereinfachen. Und natürlich fühlt das sich auch sehr oft erstmal sehr gut an, dass wir das haben. Aber die andere Frage ist eben, sind wir bereit, uns auch weiterzubilden und wieder zurück zu besinnen an diese Kernkompetenzen? Und du hattest ja gerade schon gesagt, navigieren. Also da sehe ich mich auch nicht besser aufgestellt. Aber sei es auch Erste Hilfe, sei es sowas wie so Grundlagen. Wir reden ja jetzt hier auch über Katastrophen im weiteren Sinne. Wer von uns kann denn noch einkochen? Wer von uns kann Marmelade machen oder sowas? Also gegen Lebensmittel vorbereiten, wenn jetzt andere Infrastrukturen ausfallen. All das sind so Kernkompetenzen, wo wir uns schon Gedanken machen müssten, wie bringen wir die wieder zurück in die Gesellschaft und gar nicht ohne mit großer Panikmache, sondern das sind Kompetenzen, die wir haben sollten, weil diese digitale Infrastruktur sehr anfällig ist, dass sie ausfällt und sehr weitreichende Konsequenzen hat. Und vielleicht, um noch ein anderes Argument mit reinzubringen, Digitalisierung sollte kein Selbstzweck sein. Das ist, glaube ich, eine große Gefahr, die wir immer wieder sehen. Ja, wir brauchen mehr Digitalisierung, aber wir müssen uns vor Augen halten, wir brauchen Digitalisierung nicht für die Digitalisierung. Die hat davon nichts, der ist das egal, sondern wir müssen überlegen, wie können wir die sinnvoll einsetzen, wo können wir sie sinnvoll einsetzen und wie können wir sie eben so konzipieren, dass sie uns nicht zu größeren Problemen führt.
Ich habe den Eindruck, dass die Politik so ein bisschen umdenkt auch. Bunkeranlagen sind ja auch alle abgebaut worden nach dem Zweiten Weltkrieg. Gott sei Dank vielleicht, ja, aber jetzt sieht es ein bisschen anders aus. die ganzen Sirenen, die ich früher noch als Kind immer gehört habe, die wurden ja 3-4 Mal im Jahr ausprobiert. Die gibt's auch nicht mehr. Da hat man jetzt gesagt, wir brauchen die aber wieder, weil man kann sich nicht aufs Handy verlassen. Wenn irgendwie Alarm ist, muss man das wieder machen. Das sind alles so Dinge, die wir wahrscheinlich irgendwann mal wieder brauchen. Oder wie siehst du das, David?
Ja, also Redundanzen brauchen wir auf jeden Fall. Wenn wir über Alarmierung oder Warnung sprechen, haben die Bund, die Länder seit einigen Jahren, das nennt sich MOWAS, das ist das modulare Warnsystem, also im Prinzip schon eine Strategie entwickelt, wie können wir auf möglichst vielen Ebenen Bevölkerung warnen. Dazu zählt ganz klassisch so Warn-Apps wie Nina, die man kennt, dazu zählt aber auch seit einigen Jahren Cell Broadcast, kriegt wahrscheinlich fast jeder bei dem jährlichen Warntag irgendwie mit. Was eben auch funktioniert, wenn einzelne Funkzellen stark überlastet sind. Dazu gehören aber auch digitale Warnanzeigen, Radio, Fernseher und so weiter. Aus meiner Sicht, Bevölkerungsschutzsicht, THW, klassischer Zivilschutzsicht, brauchen wir natürlich Redundanzen. Aber ich bin ganz bei dir, es ist eine gesellschaftspolitische Abwägungsfrage.
Felix, wie werden eigentlich die Sirenen in Tübingen gesteuert? Funktioniert das über Strom, der von den Stadtwerken kommt? Oder haben die ein eigenes Stromnetz dazu?
Weißt du das? Ich weiß es leider nicht genau. Ich würde aber vermuten, dass die am öffentlichen Stromnetz hängen.
Das heißt, wenn das Stromnetz nicht mehr funktioniert, im Zweifelsfall sind auch die Sirenen dann nicht mehr funktionabel.
Wenn sie keine Eigenversorgung haben, beispielsweise über eine Solarzelle, dann wäre das so, ja.
Müsste man dann mal anregen, sowas zu schaffen. Ja, ihr hört immer noch Mikroeuropa im Freien Radio Tübingen-Reutlingen auf UKW 96.6 und natürlich auch weltweit als Livestream im Netz. Wir sprechen heute im Pop-Up-Store Eckstein der Tübinger Uni in der Langengasse über das Thema Blackout. Wie bereiten wir uns vor? Friedrich Gabel vom Zentrum für Ethik in den Wissenschaften. Wie müssten wir uns denn als BewohnerInnen der Stadt auf einen größeren Blackout vorbereiten?
Also ich würde nochmal anknüpfen an die Diskussion von vorn, wie das System funktioniert, weil das ist, glaube ich, ganz wichtig, das zu verstehen. Der Bevölkerungsschutz in Deutschland, das ist jetzt nichts, was so einfach die ganze Zeit da ist und dann irgendwie aufploppt, wenn man es mal braucht, sondern der Bevölkerungsschutz ist zu 90% ehrenamtlich organisiert in Deutschland. Das heißt, es sind Einsatzkräfte, eure Nachbarn, um es vereinfacht zu sagen. Die sind selbst betroffen im Schadensgebiet. Die kommen dann zu, wenn sie alarmiert werden. Die haben vielleicht auch Angehörige zu Hause, die sie pflegen müssen oder Kinder. Die haben eine Verantwortung gegenüber ihrem Arbeitgeber. All das muss man mit bedenken. Und die kommen dann in den Einsatz. Und deren Aufgabe ist es, kleine Lücken zu füllen, ausgefallene Infrastruktur, notdürftig wieder aufzubauen oder parallel aufzubauen, um dieses System überhaupt zu erhalten. Und das ist ganz wichtig, weil das gleichzeitig auch ganz deutlich sagt, wir können nicht alles irgendwie abfangen, wir können nicht jede einzelne Person unterstützen, sondern Bevölkerungsschutz beginnt bei der einzelnen Person,
das heißt,
beginnt bei uns BürgerInnen.
Ich muss selbst initiativ werden, ich muss gucken, wenn ich ältere Nachbarn habe, gucken, was die machen, ob die was brauchen als Nachbar. Ich muss gucken, erstmal im Haus, wo ich wohne, ob die Praxis noch funktioniert, ob die Menschen noch arbeiten können, beziehungsweise die, die oben wohnen, ob die da sind, ob man die vielleicht benachrichtigen kann. Also das ist quasi das, was du meinst, was jeder Einzelne zunächst mal machen soll.
Das ist ein Teil, aber ein ganz anderer Teil, noch viel, viel grundlegender ist, sich überhaupt erstmal Gedanken zu machen. Was kann mich denn überhaupt betreffen? Und da reden wir auch über sowas wie Erste Hilfe, über Brandschutz, über sowas wie wir jetzt gerade haben, einfach Temperaturen jenseits der 30 Grad, 35 Grad. Wie kann ich mich darauf vorbereiten? Was bedeutet denn das für mich? Kann ich vielleicht Eigenvorsorge betreiben? Kann ich ein bisschen Wasser im Keller haben? Kann ich morgens die im Fenster zumachen, um es in der Wohnung kühl zu halten? Aber auch kann ich mich fortbilden zum Thema Erste Hilfe? Wir haben ja in Deutschland leider das System, dass nur die einen Erste-Hilfe-Kurs brauchen,
die einen Führerschein machen
oder die arbeitsbezogen damit zu tun haben. Meines Erachtens ist das ein Riesenproblem. Alle Leute sollten alle 2-3 Jahre einen Kurs machen. Das ist so grundlegendes Wissen, was uns immer helfen kann. Das vom Kochunfall, ich schneide mir in den Finger, bis hin zum tatsächlich Autounfall. Aber auch sowas wie im Schwimmkurse, sich damit zu beschäftigen, wie ich einkochen kann, wie kann ich mich navigieren? Wie kann ich einen Atlas benutzen? Das sind alles so Grundsachen, die können wir alle vorbereiten. Und dann sind wir viel besser aufgestellt für den Fall, dass mal was passiert.
Was sollte man denn machen, um auf so einen Ernstfall vorbereitet zu sein? Jetzt, wenn man mal das Essen zum Beispiel sieht, was meinst du, David?
Genau, also das Schöne bei dem Thema ist, dass das THW als Bundesbehörde ja nicht allein ist. Wir haben eine Schwesternbehörde, das BBK, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Und die setzen sich genau mit diesen Fragen auseinander. Und man sieht es jetzt schlecht, weil es ist Radio und nicht Fernsehen, aber ich habe hier mal was mitgebracht. Das ist der Ratgeber für Notfallsorge des BBKs. Das kann sich jeder von der Webseite runterladen oder man kann es sich auch kostenlos zuschicken lassen und dort schlüsselt das BBK im Prinzip auf. Ich wollte noch kurz einen Stichpunkt zu dir einwerfen, worum es nämlich hier geht, ist ja vor allem Resilienz. Wir sprechen von einer resilienten Gesellschaft. Und dort schlüsselt das BBK auf, was aus ihrer Sicht notwendig ist für eine resiliente Persönlichkeit. Und im Hinblick auf Verpflegung und Getränke, um das ganz einfach runterzubrechen, empfiehlt das BBK für 14 Tage Essen und Getränke zu haben. Und damit rechnet man bei 2 Liter pro Person pro Tag.
Okay, das ist eine klare Ansage. Was macht man jetzt zum Beispiel mit Haustieren, wenn man evakuiert wird? Das ist auch eine Frage, die viele beschäftigt. Darf man die mitnehmen oder muss man die da lassen? Ich weiß nicht, wer antworten will.
Damit? Ja, also es gibt natürlich eine gewisse Priorisierung. Das heißt,
Frauen und Kinder zuerst, hieß es ja, früher bei Titanic.
No? Genau, ich würde es verallgemeinern und sagen Menschen zuerst. Und danach stehen natürlich Tiere irgendwo dran und Sachwerte kommen dann gegen Ende. Man würde natürlich versuchen, die zu retten. Es gibt Einsätze, vor allem im feuerwehrtechnischen Bereich, die allein sich mit Tierrettung beschäftigen. Wenn zum Beispiel eine Scheune abbrennt, da sind Tiere drin, versucht natürlich die Tiere rauszuholen, ganz klar.
Muss man eigentlich einer behördlichen Evakuierung Folge leisten? Also wenn die Polizei sagt, ihr müsst raus?
Ja, wenn die Polizei sagt, sollte man das tun. Also wir unterscheiden in einem Schadensszenario erstmal zwischen 2 Aspekten. Das eine ist die polizeiliche Gefahrenabwehr und das andere ist die nicht polizeiliche Gefahrenabwehr oder NIPOC. Die nicht polizeiliche Gefahrenabwehr ist der Bereich, wo auch das THW sich bewegt. Da sage ich immer so, es wäre schön, wenn uns alle folgen und auf unsere Anweisungen hören, weil wir denken uns im Regelfall was dabei, aber wir setzen natürlich nie Zwang ein. Bei der polizeilichen Gefahrenabwehr sieht es anders aus.
Darf man eigentlich was mitnehmen von persönlichen Gegenständen oder ist es so wie bei einer Flugzeugevakuierung, dass man gar nichts mitnehmen darf, nur sich selber?
Ja, man darf natürlich was mitnehmen, aber es muss sich in Grenzen halten. Also auch da empfiehlt das BBK in der gerade erwähnten Broschüre, dass man sich so ein kleines Notfallset, sage ich mal, wie so einen kleinen Notfallrucksack zusammenstellt. Der enthält wesentliche, vor allem Dokumente, die wichtig sind, Kopien von Dokumenten, wesentliche Ausweise, vielleicht eine ganz kleine Apotheke oder irgendwie sowas, ein bisschen Wechselkleidung. Aber es sollte alles im Rahmen eines Rucksackes bleiben.
Was macht man eigentlich, wenn keine Hilfe kommt? Also ich habe jetzt in der Vorbereitung der Sendung gelesen, dass im Ahrtal 2021 manche Menschen sich von den Behörden alleingelassen gefühlt haben, weil die waren auf den Dächern eingeschlossen. Das Wasser ist ihnen buchstäblich bis zum Hals gestiegen und es kam keine Hubschrauber, es kam überhaupt niemand mehr, der irgendwie gesagt hat, haltet aus oder wir kommen. Gibt es da einen Plan? Dass man quasi so ein bisschen beschwichtigt, also dass die Menschen nicht vor Angst sterben?
Ja, also schwierige Situation, erstmal menschlich absolut nachvollziehbar, dass das absolut bescheuert ist, wenn man auf Hilfe wartet und es kommt keine. Die Ahrtal-Situation ist eine absolute Ausnahmesituation, die ist großflächig, die ist komplex, die ist sehr dynamisch und alle Einsatzkräfte im Ahrtal selber waren im Regelfall auch betroffen. Das heißt, Kräfte für die tatsächliche Schadensbekämpfung mussten erst von außerhalb zugeführt werden. Das dauert. Dann ist die sogenannte Chaosphase, die wir vorhin auch schon kurz angesprochen hatten, ist deutlich länger. In der Chaosphase geht es viel um ein Lagebild zu bekommen, um überhaupt erstmal zu sondieren und herauszukriegen, wo findet was statt. Da kann es natürlich schon mal passieren, dass man irgendwie was übersieht oder was hinten ansteht. Natürlich ist es Ziel einer jeden Einsatzkraft, nicht nur führungstaktisch oder operativ, sondern auch ganz menschlich. Jeder hat dann einen intrinsischen Beweggrund, wieso er dort helfen möchte. Ziel ist es immer, jedes einzelne Leben zu retten.
Im August 2005 gab es den Wirbelsturm Katrina im Süden der USA, der einen gewaltigen Schaden anrichtete. Die Stadt New Orleans, sie standen bis fast 10 Meter unter Wasser. Da gab es Plünderungen und ziemliche Gewalt. Also sprich, die öffentliche Ordnung war nicht mehr gesichert, Friedrich Gabel. Du beschäftigst dich wissenschaftlich mit Bevölkerungsschutz. Was müsste man in solchen Fällen tun, beziehungsweise was haben die damals falsch gemacht?
Also ich enthalte mich jetzt mal an Urteils, was die damals falsch gemacht haben. Aber also was die Forschung zeigt, ist ganz eindeutig, dass sowas wie Panik und sowas wie so Plündern oder solche aggressiven Handlungen vor allen Dingen daraus kommen, dass Informationen fehlen, dass Leute nicht wissen, was sie tun sollen, dass Leute das Gefühl haben, dass sie keiner unterstützt. Also das, was du ja gerade auch angesprochen hast, das sind die zentralen Treiber. Und ich glaube, da können wir ganz viel tun und da müssen wir unbedingt auch besser werden in der Gesellschaft. Also gerade in Deutschland, weil wir dieses Thema Information zu Katastrophen, zu dem, was passieren kann, da sind wir schon eher schlecht. Also wir haben sehr viel Angst davor, dass wir die Bevölkerung sofort verunsichern, dass Panik ausbricht. Und ich glaube aber, wir haben gute Empfehlungen, die wir der Bevölkerung mitgeben können, wie eben gerade keine Panik ausbricht. Aber dazu müssten wir aufklären, wir müssten dieses Thema angehen. Vielleicht eine Initiative, die es da jetzt so gibt, und ich finde die sehr begrüßenswert, ist an den Schulen in Baden-Württemberg, dass dieses Thema, wie kann ich mich denn auf Katastrophen oder auf Notfälle überhaupt im Vorbereiten, was kann ich da tun? Ist das jetzt in der Umsetzung? Das wird in die Schulen gebracht. SchülerInnen sollen schon im Kindesalter quasi an diese Themen rangebracht werden. Und ich glaube, man darf auch nicht die Wirkung unterschätzen, die das wiederum hat in die Familien rein, weil die Kinder das zu Hause erzählen und überhaupt erstmal auf diese Themen aufmerksam machen. Und wenn wir es im Schaffen, um dann wieder zu deiner Frage zurückzukommen, Informationen zu geben, dann sind wir, glaube ich, gut aufgestellt. Und das ist aber auch so ein Abwägen zwischen wie viel Transparenz geben wir und wo halten wir Informationen aus guten Gründen zurück. Weil wir haben auch, wir sehen das in allen Lagen in der Vergangenheit, wir haben Gaffer, wir haben Personen, die stören wollen, wir haben Personen, die diese ganzen Maßnahmen aus irgendwelchen Gründen sehr kritisch sehen und die dann Eigeninteressen dabei haben. Und die Informationslage gerade jetzt in akut Bedrohungslagen eher problematisch beeinflussen können. Das heißt aber nicht, dass die Bevölkerung keine Informationen kriegen sollte. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die Bevölkerung weiß, was auch passiert. Also wenn wir jetzt hier den Stromausfall in Tübingen haben, ich hatte das zufällig dann gesehen, auf der Internetseite von den Stadtwerken, bei Facebook, bei den Stadtwerken, sofort die Informationen. Uns ist das bekannt, wir wissen das. Wir haben jetzt Maßnahmen ergriffen, die und die waren das. Wir melden uns wieder, sobald es ein Update gibt. Das ist, natürlich ist das nicht die Antwort, okay, wann kriege ich wieder genau Strom? Aber das heißt, nein, hier passiert was, hier läuft was an, es kümmern sich Leute. Und das ist wichtig, diesen Kontakt aufrechtzuerhalten und auch natürlich das, was du vorhin auch angesprochen hast, diesen Dialog zu ermöglichen. Also, dass ich vielleicht auch als Bürgerin nochmal eine Möglichkeit habe, jemanden zu kontaktieren und Nachfragen zu stellen.
Nochmal Informationen zurückhalten, das interessiert mich jetzt schon mal. Welche Informationen sind es, die jetzt nicht gleich an die Öffentlichkeit geraten oder an die Presse?
Naja, also
mach mal ein bisschen konkretes.
Ja, der Kontext, an den ich jetzt gedacht habe, wäre jetzt zum Beispiel, wir reden über den Terroranschlag. Da gibt es polizeiliche Maßnahmen, die ganz bewusst nicht gezeigt werden sollen, damit diejenigen, die diesen Terroranschlag verursacht haben, eben nicht wissen, was jetzt gerade passiert. Und wir hatten das damals in München im Einkaufszentrum, ich weiß gerade nicht mehr, wie es exakt hieß, da hatten wir ja genau diese Situation, dass das zu Riesenproblemen geführt hat, dass Informationen über den Einsatz der Polizei eben an die Öffentlichkeit gekommen sind. Und da geht es gar nicht um Böswill, sondern da geht es ganz bewusst um den Schutz der eigenen Einheiten und da geht es um den möglichst schnellen, um ein möglichst zeitnahes Einsatzende. Und das meine ich zum Beispiel mit Informationen, die jetzt erstmal nicht geteilt werden.
Wir wollen immer gern alles ein bisschen konkret haben. Gehen wir nochmal zum Thema Gas zurück. Was ich mir überlegt habe, oder die Frage, Felix, wenn kein Gas mehr fließt in der Stadt, wie sollen die Menschen dann ihr Essen zubereiten? Hast du da einen Tipp? Was sollen sie machen? Was sollen sie vielleicht sich vorher kaufen, damit sie das machen können weiterhin?
Es gibt natürlich Gaskartuschen, Gasflaschen, kennt man ja vom Gasgrill. Sowas wäre eine Möglichkeit, wenn es kein netzgebundenes Gas gibt. Es gibt ja auch Gebiete, wo ausschließlich mit Gastanks gearbeitet wird, vereinzelt zwar nur, aber das ist natürlich eine Möglichkeit, wie man da zumindest eine Zeit lang, solange das Gas da in den Kartuschentanks ist, überbrücken kann.
Wie ist es mit Wasser? Das haben wir vorher schon angesprochen, dass jeder ein bisschen Wasser im Keller haben soll. Kann ich das Wasser aus dem Neckar nehmen? Also ich wohne in der Uhlandstraße im Eimer. Da kann ich vielleicht duschen damit oder ich kann meine Pflanzen gießen. Kann ich mit diesem Wasser aus dem Neckar kochen? Das würdest du nicht machen.
Zu der Wasserqualität im Neckar möchte ich keine Meinung abgeben. was wir als Stadtwerke versuchen werden. Also die Wasserversorgung muss man sich so vorstellen, wir haben ja bestimmte Speichervolumen in unserem Netz drin, also irgendwelche Wasserbehälter, die relativ hoch gelegen sind. Das heißt, die Verteilung funktioniert auch zum Teil ohne Strom.
Das heißt, die laufen dann einfach leer?
Die laufen dann irgendwann leer. Und ich hatte ja vorher gesagt, wir würden dann versuchen, mit Notstromaggregaten die entsprechenden Stellen, die Pumpen wieder zu in Gang zu bringen, dass wir die Behälter wieder befüllen können, sodass die Wasserversorgung möglichst gut und lange aufrechterhalten wird. Wenn wir jetzt natürlich von unserem, ich sage jetzt mal, vorgelagerten Netzbetreiber, beispielsweise die Bodenseewasserversorgung, schon da kein Wasser mehr herbekommen, dann wird's natürlich auch für uns schwierig.
Wenn man jetzt nochmal von dem Szenario ausgeht, es gibt keinen Strom mehr in der Stadt, auch ihr habt keinen Strom mehr, um Informationen zu verbreiten. Lauft ihr dann mit dem Megafon durch die Stadt und sagt hier, bitte bleibt in euren Häusern, das Wasser wird irgendwann mal wieder kommen, der Strom kommt irgendwann mal wieder. Ich kann mir das nur schlecht vorstellen.
Ich glaube, in so einem großen Ereignis, da greifen dann die Maßnahmen, die zwei Kollegen angesprochen haben, da wird dann eine Art Krisenstab gebildet, da wird dann auch jemand von den Stadtwerken in der Regel dabei sein und da wird man sich dann Gedanken machen, wie am besten die Informationen fließen können, ob da zentrale Sammelpunkte gibt oder in Turnhallen oder was dann für den Zweck am besten möglich ist. Also da sind wir dann mehr in der folgenden Rolle.
Oder auch mit dem Megafon einfach durch die Stadt
laufen? Ja, natürlich, genau. Also im Großteil der Fahrzeuge im Bevölkerungsschutz, egal ob Feuerwehr oder THW, verfügt über Außensprechanlagen. Dort können Sprachsequenzen aufgespielt werden oder tatsächlich einfach Durchsagen gemacht werden, dann kann man Straßen abfahren, klar. Ich will noch kurz zwei Zahlen einwerfen zu dem Wasserthema, wenn es okay ist, was vielleicht auch noch so ein bisschen einordnen kann. Und zwar, die basieren auf dem KZV 2016. Das ist das Konzept zivile Verteidigung, was 2016 von Bund und Ländern erstmals zusammen beschlossen wurden und dort auch diesen Begriff der gesamtgesellschaftlichen und staatlichen Verteidigung definieren. Und daraus zusammen mit dem Rahmenkonzept Trinkwasserversorgung aus 2022 lassen sich zwei Zahlen ableiten, die so ein bisschen einordnen sollen, wie die Trinkwasserversorgung im Fall der Fälle aussehen kann. Aktuell ist ja so, dass jeder Mensch ungefähr diese 125 Liter pro Tag verbraucht. Dieses Konzept sieht vor, dass die Betreiber vor Ort eine minimale, leitergebundene Trinkwasserversorgung von 50 Litern pro Person pro Tag bereitstellen können. Und wenn das dann tatsächlich nicht mehr funktioniert, gibt es die staatliche Minimalversorgung, die ist nicht leitungsgebunden. Das heißt, da geht es dann um Tanklaster oder auch das THW verfügt über Trinkwasseraufbereitungsanlagen, wobei da dann das Volumen pro Person auf ungefähr 15 Liter pro Tag angesetzt ist. Also es ist nicht so, dass der Staat sich da keine Gedanken drum machen würde. Es gibt in Deutschland auch ungefähr 5200 Notwasserbrunnen, die vor allem in den Ballungsräumen anzutreffen sind. Aber ich sage mal so, jeder Bürger, der resilient ist, der sich selbst vorbereiten kann, der irgendwie sich selbst helfen kann, ist eine Sorge weniger der Einsatzkräfte.
Laura, als Medienwissenschaftlerin interessiert es mich natürlich schon, wie funktioniert es mit den Medien, wenn der Strom ausgeschaltet ist, beziehungsweise wenn wir auch kein Fernsehen mehr haben, kein lineares, weil der Strom weg ist. Früher hatte ich immer noch so einen kleinen Fernseher mit Batteriebetrieb, ja, das gibt es nicht mehr. Ich glaube auch, der Empfang, der terrestrische Empfang funktioniert mittlerweile digital beim Fernsehen. Wie würdest du das sehen oder was würdest du vorschlagen?
Naja, ich denke tatsächlich, also wenn wir jetzt halt wirklich von einem Blackout sprechen, dann sind unsere Probleme weit größer, als dass wir keine Unterhaltungsmedien mehr haben in der Form.
Ich meine jetzt so Informationen über das Ereignis zum Beispiel.
Ja klar, also wenn klassische Informationsmedien wegfallen, ne, dann ist erst einmal eine große Verunsicherung auch in der Bevölkerung. Und wie Friedrich und ich vorhin auch schon gesagt haben, der erste Schritt ist dann natürlich, sich an seinen Nächsten zu orientieren. Von daher auch gut, dass wir gerade erfahren haben, dass es dann die Möglichkeit gibt, über Außensprechanlagen die Bevölkerung aufzuklären, weil natürlich Informationsfluss dann ganz, ganz wichtig ist. Aber tatsächlich wäre dann tatsächlich erst einmal der Informationsfluss gestoppt im ersten Moment. Das kann, wenn man noch nicht weiß, was gerade los ist, erstmal vielleicht auch ein bisschen belustigend sein, ne? Erstmal ein bisschen spannend, so, was ist denn hier gerade los? Also ich war nicht in Tübingen, als der Stromausfall war, aber ich war im Allgäu und habe in einem Unternehmen gearbeitet, wo dann plötzlich auch aufgrund von Bauarbeiten der Strom mal ausgefallen ist. Und da war im ersten Moment erstmal, hoppla, was ist jetzt los? Ne? Und die IT hat dann sofort angefangen, Hackisack zu spielen, weil sie nichts mehr zu tun hatte. Und erstmal war da viel Spaß, ne? Aber irgendwann sickert dann der Ernst der Lage doch durch. Und das ist dann auch der Punkt, wo Informationsfluss in irgendeiner Form auch wirklich wichtig wird.
Du hast dich ja mit solchen Themen schon beschäftigt, innerhalb eines Experiments vor ein paar Jahren. Es gibt ja dann auch keine Bankautomaten mehr. Also angenommen, es funktioniert alles über die Bankkarte, über die Kreditkarte. Wenn ich jetzt aber auch kein Bargeld mehr zu Hause habe, was mache ich denn dann? Was schlägst du da vor? Tauschhandel? Also dass ich sage, okay, ich habe noch einen Pfund Karotten im Kühlschrank, du hast noch ein bisschen Hackfleisch, komm, wir legen zusammen und machen gemeinsames Essen? Oder wie könnte das funktionieren?
Ja gut, ich meine, wenn digitale Infrastruktur nicht mehr funktioniert, klar, dann werden wir in irgendeiner Form analoge Wege suchen. Wie genau das dann ausschauen wird, klar, am Anfang haben wir noch das Bargeld. Aber am Ende wird es immer darauf hinauslaufen, dass es gut ist, wenn wir eine lebende Gemeinschaft haben, ne? Wenn wir Teil einer Gemeinschaft sind, die sich gegenseitig aushilft. Da geht es dann nicht nur um Güter, da geht es auch um Dienstleistungen. Was weiß ich, die Siffung von meinem Waschbecken ist kaputt, ich habe keine Ahnung. Normalerweise würde ich vielleicht ein YouTube-Tutorial mir reinziehen und einfach mal gucken, was kann ich denn machen. Aber wenn das alles nicht mehr möglich ist, dann ist es gut, wenn ich weiß, okay, ich habe jemanden, der kennt sich mit diesen Dingen aus, oder ich habe ein medizinisches Problem, ich kenne jemanden, der ist Arzt. Und einfach, dass man sich dann wirklich als Gemeinschaft gegenseitig aushilft, das wird dann immer wichtiger werden wieder.
Was mache ich, wenn ich kein Geld mehr habe, um was zu kaufen? Was mache ich in so einer Situation? Ich habe jetzt auch keine Nachbarn, den ich anpumpen kann.
Also ich glaube, bei all diesen Themen muss man erstmal grundsätzlich über den Zeithorizont sprechen und da noch ein bisschen was gerade ziehen. Weil, also ich meine, wir leben in Deutschland in sehr komfortablen Situationen, dass wir in aller Regel nicht darüber reden, dass wir über mehrere Tage Stromausfälle haben, sondern wir reden darüber, okay, da hat zufällig ein Baufahrzeug ein Kabel gekappt oder wir reden darüber.
Ja, aber gesetzten Fall, wir haben sowas.
Ja, natürlich, genau. Aber sozusagen da erstmal anzufangen, okay, wir haben eine akute Bedrohung, okay, 1, 2, 3 Stunden, da brauchen wir nicht über solche Fragen zu reden. Wir brauchen auch, glaube ich, bei 1 oder 2 Tagen noch nicht darüber zu reden, wie wir damit mit dem Geld umgehen. Wir werden ganz viele Möglichkeiten haben und hoffentlich jetzt wieder auch in Tübingen reaktiviert haben. Wie kann man den Quittungsblock benutzen? Wie kann man eine Kasse analog betreiben? Und wenn man gar kein Geld hat, naja, dann müssen wir schauen, auch ad hoc, glaube ich, ganz viel, wie das funktionieren kann. Also gerade, also das, was mir jetzt direkt einfällt, was wahrscheinlich eine sehr spannende Frage sein wird, ist das Thema Apotheke. Ich brauche medizinische Versorgung und brauche vielleicht ein Medikament. Wie mache ich das denn da? Wie funktioniert denn die Krankenkassenabrechnung, wenn das nicht funktioniert? Aber ich glaube, die Apotheken werden alles daran setzen, dass da keine Person rausgeht, die was dringend braucht, dass sie das nicht kriegt, sondern dann wird man Wege finden, um das umzusetzen. Und ich glaube aber auch, da bin ich jetzt mal ganz zuversichtlich, dass die Apotheken da einen Plan haben, wie sie mit so einer Situation umgehen.
Mhm. Haben die Supermärkte einen Plan?
Die Supermärkte haben, glaube ich, ein ganz anderes Problem, was viel, viel größer ist. Wir haben halt so einen Just-in-Time-Betrieb. Das ist, glaube ich, unser Kernproblem. Die Supermärkte sind nicht darauf ausgelegt, jetzt für 3 Wochen Waren vorzuhalten.
Das hat man bei Corona gesehen, da war plötzlich das Klopapier ausverkauft.
Genau, aber
und auch die Nudeln.
Genau, und auch da ist das wieder so eine Wertfrage. Wir haben uns dazu entschlossen, dass dieses effiziente System in unserem kapitalistisch geprägten im System am besten funktioniert nach unserer Wahrnehmung. Und das führt dann halt dazu, dass wir relativ schnell da an Grenzen kommen werden. Und die Geldfrage ist, glaube ich, dann das kleinste Problem. Das größere Problem ist, wo kriegen wir denn die Waren her, die wir verkaufen können? Weil auch da kann man natürlich ganz viel erstmal über eine Quittung machen und das anschreiben lassen etc.
Wäre es denn dann nicht sinnvoll zu sagen, okay, ich kenne noch ein paar Bauern im Steinlachtal oder auf der Schwäbischen Alb, da fahre ich jetzt mit dem Rad hoch und versuche mal irgendwie was zu organisieren?
Also das geht nicht nur dafür, das geht für alles. Das soziale Kapital, das ist so ein Begriff. Also die Möglichkeiten, die wir haben, an Kontakte ranzukommen, an Informationen ranzukommen, aber auch Ressourcen zu bekommen, die machen ganz, ganz viel aus. Und wir haben Leute, die haben das. Also so jemand wie du, der hier etabliert ist in der Stadt, hat ein ganz anderes Feld, was er anzapfen kann als eine studierende Person, die jetzt gerade seit 2 Tagen hier ist, niemanden kennt, keine Infrastruktur hat. Und das wird ein Riesenthema werden, weil natürlich du auf ganz andere Ressourcen zugreifen kannst. Und da müssen wir natürlich ein System haben, zum Beispiel durchs Rote Kreuz, durch den ASB, die Johanniter, die Malteser, um das sozusagen zu unterstützen, aber auch um die kommunalen Akteure natürlich, zu sagen, okay, wir bieten hier Anlaufpunkte. Und da vielleicht, um was zu erwähnen, was jetzt gerade im Aufbau begriffen ist, vom Innenministerium in Baden-Württemberg gibt es seit 2022 das Konzept der Notfalltreffpunkte, die genau für Stromausfälle konzipiert sind, dass lokal Anlaufpunkte sind, die haben Licht, die haben Wärme, im Sommer haben sie Kühlung, die haben Lebensmittel, die haben eine Möglichkeit, ein Telefon aufzuladen, um genau in solchen Situationen einen Anlaufpunkt zu bieten. Das ist jetzt gerade im Aufbau begriffen, in einigen Orten gibt es das schon, in anderen eben noch nicht.
David Burkhardt, THW, könntest du mal so ein bisschen ein paar Details verraten? Wie viel Lebensmittel sind denn da gebunkert? Und wenn ja, wie lange reicht es so für... Ja. Für wie viele Menschen?
Da kann ich tatsächlich gar nicht so viel zu sagen. Da müssten wir jetzt eher die Kollegen vom BBK, also nicht, weil ich nicht wollte, sondern weil ich es nicht weiß. Da müssten wir jetzt die Kollegen vom BBK zu fragen.
Aber siehst du was da?
Es gibt Lebensmittelreserven natürlich. Aber auch da, und also ich glaube, der zeitliche Aspekt ist ein ganz relevanter. Auch da sprechen wir nicht von ein paar Tagen, wo der Strom weg ist, sondern da geht es um Szenarien, wo es um Wochen geht. Ne? Also irgendwie, ich sag mal, aus dem Bauchgefühl heraus 3 Tage aufwärts. Erst dann wird es wirklich interessant, auch Vorräte, die bundesweit irgendwie existieren, zu Beginn zu verlegen, Verteilstellen einzurichten und so weiter. Das braucht alles Vorlaufzeit.
Ja. Ja, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit für die Fragen, die von außen kommen. Slavin ist unser Außenreporter. Es gibt auch innen ein paar Leute, die vielleicht Fragen haben. Vielleicht kannst du mal das Mikrofon kurz rumgehen lassen? Bitte
sehr,
schön.
Sehr gerne. Schöne Grüße, Uli. Ich habe jemanden von außen, der auch eine Frage an euch hätte.
Hi, Emra hier. Was soll ich denn eigentlich Sinnvolles denn lagern? Ich kann ja Kartoffeln, Nudeln und so alles schon mal lagern, wo nicht kaputt geht. Honig, Milch kann ich immer holen bei meinem Nachbar, Bauer etc. in der Nähe. Was ist denn wirklich sinnvoll?
David, ja?
Ja, würde ich sagen, hängt ganz stark von den persönlichen Umgebungsfeld ab, also wohnt man jetzt beispielsweise in einer Großstadt, in einer kleinen Wohnung, nur mit kleinem Balkon und weiß, ich habe vielleicht noch Angehörige, kann da nicht weg, dann macht es natürlich Sinn, dort mehr zu lagern. Auch da gibt die Broschüre vom BBK, die ich vorher erwähnt hatte, einen guten Anhaltspunkt, was sich da lagern lässt. Es kann aber auch einen alternativen Plan geben. Beispielsweise bin ich Student in einer Stadt und meine Eltern wohnen vielleicht irgendwo auf dem Land, dann kann mein Plan, und ich habe keine Verantwortung, dann kann mein Plan auch sein, während so einer Situation entziehe ich mich einfach dem Ganzen, bewege mich aufs Land und habe dort vielleicht irgendwas vor. Aber aus meiner Sicht, aus bevölkerungsschutztechnischer Sicht, sollte jeder sich zumindest Gedanken darüber machen und im besten Fall ein gewisses Handlager an Lebensmitteln und Wasser haben.
Friedrich?
Und vielleicht noch dazu ergänzend, in Sachen, die sie gern essen. Also wenn sie Sachen haben, die sie nicht essen oder nicht vertragen können, ist das natürlich jetzt kontraproduktiv. Also Dinge, wo sie sagen, ja, da kann ich mich auch unter Umständen mal 3 Tage von ernähren. Und Sachen, die sie im besten Fall, weil das Thema jetzt schon ein paar Mal kam, auch ohne Strom zubereiten können. Und da gibt es übrigens auch vom BBK jetzt mittlerweile ein Kochbuch ohne Strom. Auch das kann man sich kostenlos runterladen, um sozusagen ein paar Ideen zu kriegen, was kann man denn machen. Aber ich glaube, man kommt im Alltag schon ganz schnell einfach an Sachen, wo man denkt, ja, dazu brauche ich nichts zu kochen, sondern das kann ich auch so einfach zubereiten.
Felix?
Ja, also ich denke, das haben die Kollegen schon gut ausgeführt. Da kann ich jetzt nichts mehr groß hinzufügen. Also ich denke, Wasser, habe zwar vorhin gesagt, wir versuchen das aufrechtzuerhalten, aber das ist ein ganz entscheidender Faktor, dass man auf jeden Fall was zu trinken hat.
Laura, hast du noch einen Vorschlag, was dir so einfällt, was man auf jeden Fall braucht?
Ich denke, zu Lebensmitteln kann ich weniger beitragen. Vielmehr finde ich wichtig, dass man sich mit genau diesen Fragen im Voraus beschäftigt, weil es nützt mir nichts, wenn ich etwas online runterladen kann in dem Moment, wenn ich tatsächlich gar nicht mehr darauf zugreifen kann. Sprich, diese Informationen sich vorher schon zu Gemüte führen, vielleicht sogar das ein oder andere Kochbuch oder die Möglichkeit, wie kann ich etwas einwecken, sich einfach diese Dinge auch möglicherweise einfach mal im Print wieder zu Hause ins Regal stellen und sich vorher schon mit diesen ganzen Themen befassen.
Vielen Dank. Emma hat noch eine Nachfrage.
Kurz eine Frage noch. Wie bereite ich das alles jetzt zu? Jetzt haben wir natürlich drüber geredet, was kaufe ich ein, was kann ich lagern. Aber was brauche ich jetzt dazu? Ein Campingkocher, ein Gas oder eine Kerze sollte ja auch im Haus sein, wenn ich eh kein Licht habe.
Ja, auf jeden Fall. Also auch da, abhängig davon, was man eingekauft hat, entscheidet man sich. Also es gibt grundsätzlich so 2 Systeme. Das eine ist so ein rollierendes System. Das heißt, ich kaufe Vorräte ein, die ich selber gerne esse und tausche die einfach mal mit meinen aktuellen aus, sodass sie nicht schlecht werden. Die muss ich natürlich auch so zubereiten, wie ich die im Alltag esse. Das heißt, da brauche ich dann irgendeinen Gaskocher oder einen Elektro, Ja, Elektro geht dann nicht mehr, dann brauche ich einen kleinen Erzeuger vielleicht irgendwie, Herd.
Ja, oder was, was mit Solartechnologie.
Genau, oder ich entscheide mich eben nicht für ein rollierendes System, sondern es gibt sogenannte Notnahrungen. Wer vielleicht bei der Bundeswehr war, der kennt diese Ein-Mann-Packungen. Die sind ewig lang haltbar, die sind entsprechend aber auch teuer und die kann ich auch kalt verzehren. Aber keine Garantie, dass es dann schmeckt.
Ja, gibt es, ja, bitteschön. Friedrich, du wolltest auch noch was dazu sagen?
Ja, genau, also grundsätzlich geht es bei all diesen Sachen, gerade bei der Zubereitung mit offenen Feuern, auch immer zu bedenken, man sollte nicht mehr Gefahrenquellen erzeugen, als man vorher schon da hatte. Also man sollte das vorher unbedingt mal ausprobiert haben. Kann man einen Gaskocher bedienen? Hat man das schon mal gemacht? Ich glaube, ganz viele, gerade in jungen Generationen, die im Outdoor-Bereich unterwegs sind, die haben so ein Ding zu Hause, aber jetzt gar nicht zum Thema auf Krisenvorsorge, sondern weil sie dies auch bei größeren Touren nutzen. Die kennen sich damit aus, aber man sollte das natürlich mal ausprobiert haben, sich da auch informieren bei den Expertinnen, die das können. Wenn es dann um im flüssigkeitsbetriebene Sachen geht, ist es noch mal gefährlicher. Das sollte man auch ganz klar auf dem Schirm haben. Und insbesondere dann auch überlegen, macht es wirklich Sinn oder gibt es keine andere Möglichkeit, das in einem Haus zu betreiben, sondern immer versuchen, kann ich draußen kochen, damit ich eben da nicht noch größere Brandgefahren vielleicht erzeuge, weil die Feuerwehr wird in so einer Situation ganz andere Aufgaben haben, als jetzt zu allen möglichen Personen zu fahren, die aus Versehen gedacht haben, sie können den Campingkocher bedienen.
Ich bin in der komfortablen Lage, in der Ulanstraße ein offenes Kamin zu haben. Kann ich da denn drauf kochen? Würde das gehen? Oder obwohl es eigentlich verboten ist? Was würdet ihr sagen?
Ich würde sagen, wenn es geht, vermeide es. Aber irgendeinem Punkt wird sich da vermutlich keiner mehr beschweren.
Okay. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Slaven, du hast noch jemand?
Lieber Uli, nein, im Moment keine weiteren
Fragen.
Eine Frage hier vorne, dann gebe ich mal das Mikro weiter.
Ja, vielen Dank für die anregende Diskussion. Ich wollte noch mal ein bisschen auf Ursachen von Bedrohungslagen zu sprechen kommen. Frau Mitlewski hat es ja angesprochen, wir sind alle in der digitalen Parallelwelt. Das sind die Hacker und uns nicht so gesonnenen Staaten, glaube ich, auch. Und was würden Sie denn sagen? Was ist die größte Bedrohung für uns? Also wer kann am ehesten dafür sorgen, dass es zu Stromausfällen oder Mangellagen kommt? Sind es wirklich noch die Bagger, die Kabel durchtrennen oder nicht viel eher die Hacker aus den russischen Geheimdienstzentren?
Ja, gute Frage. Friedrich, was würdest du als Wissenschaftler, der sich mit Ethik und mit Bevölkerungsschutz beschäftigt, was würdest du da dazu sagen zu dieser Frage?
Also ich glaube, ob es jetzt unbedingt die größte oder kleinste Gefahr, Bedrohung ist, das ist, glaube ich, gar nicht so relevant, weil wir es sehr oft auch gar nicht abschätzen können. Es gibt ja dieses Bild von dem Reis, der umfällt und der dann die größte Katastrophe auslöst. Ich glaube, so müssen wir uns das auch vorstellen. Wir wissen auch bei ganz vielen Infrastrukturen gar nicht, was da alles noch dranhängt und wie schnell was sehr, sehr groß werden kann. Das heißt, vielleicht ist es tatsächlich nur der kleine Hagelsturm, der auf einmal ein Riesenproblem auslöst. Vielleicht ist es aber auch eben der Angriff von außen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir uns, glaube ich, zunehmend auch vor Augen halten müssen. Es gibt eine Kriegsführung jetzt auch in aktuellen Zeiten, die nicht darauf ausgelegt ist, dass man mit Soldaten irgendwo einmarschiert, sondern dass man kritische Infrastrukturen, und seien das zum Beispiel kommunale Infrastrukturen, also Datenzugänge in der Kommune, auch in Tübingen oder so, dass man die gezielt angreift, um damit eben zu stören, um damit Schaden auszurichten und die Moral in der Bevölkerung klein zu halten. Und das ist eine Gefährdung, die da ist. Ich weiß nicht, ob die größer ist als jetzt die Gefährdung durch den Klimawandel, also jetzt Starkregenereignisse, Hitze, Stromausfallrisiken. Aber es ist auf jeden Fall eine Gefahr, die wir zunehmend auf dem Schirm halten müssen, weil wir sie einfach schon seit 2 Jahren mindestens erleben in Deutschland auch.
Felix, wie geht ihr bei den Stadtwerken damit um? Also mit eurem Betriebssystem, ist es sicher vor Hackern? Oder, also sicher ist nie was, das weiß ich schon, aber...
Ja, also wir als Netzbetreiber unterliegen da dem Informationssicherheitsmanagementsystem. Da werden genau die Sachen eben abgeprüft, dass sich da keiner einhacken kann, dass die Steuerungen, die existieren, dass die eben geschützt sind. Also da wird es in gewissen Abständen, kommt da jemand, ein Prüfer, der das dann alles unter die Lupe nimmt und wenn da dann was festgestellt wird, kann man genau an den Sachen arbeiten. Also da sind wir natürlich nicht untätig, da arbeiten wir dran, da gucken wir, dass das funktioniert. Ich muss aber natürlich auch sagen, wir haben auch noch einen großen Teil analoges Netz. Das heißt, da gibt es keine Steuerung, da fährt einer raus und zieht dann den Schalter oder drückt aufs Knöpfchen. Das heißt, wir sind jetzt noch nicht, zumindest hier im Netz Tübingen, so dass ohne Digitalisierung gar nichts mehr funktioniert. Also den Vorteil, wenn man so nennen will, haben wir auf jeden Fall auch noch.
Ihr hört immer noch Mikroeuropa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Heute über das Thema Blackout. Wie bereiten wir uns vor? Unsere Gäste im Pop-Up-Store an der Uni hier in der Langengasse sind die Medienwissenschaftlerin Laura Midlewski, Friedrich Gabel vom Internationalen Zentrum Ethik in den Wissenschaften, David Burkhardt vom Technischen Hilfswerk und Felix Bessler von den Stadtwerken. Wir wollen hoffen, nie in eine Blackout-Situation zu kommen. Meine letzte Frage an die Runde. Was wünscht ihr euch, damit wir gewappnet sind, wenn der Ernstfall dennoch eintritt? Laura.
Ich denke, ganz wichtig ist für jeden Einzelnen einfach mal den Ernstfall durchzuspielen, ohne jetzt halt eine Panik auszulösen. Aber was bedeutet es für mich im Privaten? Natürlich, das ist jetzt halt mein Expertengebiet, aber was bedeutet es für mich, wenn ich mal keine Informationsmedien habe, wenn ich mal keinen Kontakt zu meinen Liebsten habe, die ja oft weiter weg wohnen? Kann ich vielleicht irgendwelche Pläne mit denen ausmachen, irgendwelche Abmachungen schon mal im Voraus treffen? Vielleicht ist es auch mal gut, das Handy wirklich mal bewusst beiseite zu legen, sich wieder seiner Umgebung zu widmen oder auch einfach mal ein analoges Wochenende als Familie zu machen, wo man einfach mal den Ernstfall, das kann man ja auch durchaus spielerisch machen, gerade mit den Kindern, so etwas kann ja auch sehr interessant sein. Was wäre eigentlich, wenn wir jetzt halt beispielsweise einfach mal wieder in den Campingmodus zurückgehen müssen und keine Medien haben und einfach uns um uns selber und, blöd gesagt, das Überleben auch kümmern? Ich denke mal, diese Resilienz wieder aufbauen, jeder für sich selbst, auch einfach mal einen Plan B zu machen, auch in der Familiengemeinschaft, das wäre sehr wichtig.
David, wie sieht es bei dir aus?
Ja, wenn ich mir was wünschen könnte, würde ich mir eine resiliente Gesellschaft wünschen. Also eine Gesellschaft, die so gehärtet ist gegen diese Schadensszenarien, dass wir als Einsatzkräfte eigentlich fast überflüssig werden. Was dazu, glaube ich, gut hilft, ist Aufklärung. Wir hatten es vorher besprochen, die Katastrophenschutztage des Landes Baden-Württembergs, die an den Schulen stattfinden, um Kinder dafür zu sensibilisieren. Und der nächste Schritt, der dann aus meiner Sicht im besten Fall immer folgt, ist, aus Know-how, was man hat, auch Erfahrung werden zu lassen.
Also nicht immer die gleichen Fehler wieder machen.
Genau, also ich kann viel über so ein Notstromaggregat lesen und es mir vielleicht sogar auch selber kaufen, aber wenn ich es nie bedient habe, dann weiß ich es nicht.
Wenn kein Sprit drin ist.
Wie es funktioniert, genau.
Friedrich?
Also ich glaube, zwei Punkte sind ganz wichtig. Den ersten halte ich relativ kurz, weil wir viel drüber gesprochen haben. Eigenvorsorge. Ich kann und ich muss einen Beitrag leisten als Bürgerin und damit zählt wirklich jeder Beitrag. Ich weiß, dass nicht alle Menschen im gleichen Maße das können, sei es aus finanziellen Gründen, sei es aus körperlichen Gründen, wie auch immer. Aber ich kann einen Beitrag leisten und jeder kleine Beitrag zählt. Das ist so der eine Punkt. Und der andere Beitrag, da gucke ich jetzt so ein bisschen zu David, engagiert euch. Also der Bevölkerungsschutz, wir hatten es vorhin, besteht zu 90% aus Ehrenamtlichen. Und das sind eure Nachbarn. Also ihr könnt das auch. Also da braucht man keine Spezialausbildung und beziehungsweise kriegt man die vor Ort. Also sei es beim THW, sei es beim Roten Kreuz, sei es bei den Maltesern, ASB, Freiwillige Feuerwehr, Johanniter, DLRG. All diese Organisationen existieren, die freuen sich über Leute, die sagen, sie wollen sich engagieren.
Felix, mit der Bitte um eine kurze Antwort.
Ja, gerne. Also Vorbereitung ist schon gesagt worden, dem kann ich mich auch nur anschließen. Und dann natürlich der Zusammenhalt. Also das wird eine Situation sein, da sind alle irgendwie, für alle irgendwie neu, alle sind überfordert, dass man da sie eben versucht, möglichst gegenseitig zu helfen. Und die Einsatzkräfte, die dann vor Ort sind oder der Monteur, der dann versucht, was zu reparieren, dem möglichst wenig im Weg rumstehen, sondern den möglichst zu unterstützen.
Damit sind wir am Ende unserer heutigen Mikroeuropa-Sendung angelangt. Unser Thema heute Blackout. Wie gut sind wir vorbereitet? Hier im Pop-Up-Store Eckstein diskutierten mit Medienwissenschaftlerin Laura Midlewski, Friedrich Gabel vom Internationalen Zentrum für Ethik in den Wissenschaften, David Burkhardt, Ingenieur für Medizintechnik am Zentrum für integrative Neurowissenschaft, ebenfalls hier an der Uni und ehrenamtlich beim Technischen Hilfswerk tätig. Und so dann Felix Bessler von den Tübinger Stadtwerken. An alle ein herzliches Dankeschön, dass ihr mitgemacht habt.
Gerne.
Vielen Dank.
Danke, dass wir hier sein durften.
Bitte gern. Für die Technik verantwortlich waren heute Klaus Klein, Valentin Sturm und Hanna Kunz. Die Redaktion hatte Slaven Pipic. Alle unsere Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB. Weitere Infos gibt's auf unserer Homepage unter mikro-europa.de. Vom Mikrofon verabschiedet sich Ulrich Hägele. Macht's gut, bleibt gesund und bis bald. Thank you.